Ein Kostümball soll schuld gewesen sein. Auf der Einladungskarte sollte eine nette Briefmarke pappen. Das war damals eigentlich noch gar nicht so üblich mit diesen kleinen Klebebildchen. Und dann kam noch dazu, dass der Graveur ein bisschen verpeilt war und anstelle von Postpaid, also Gebühr bezahlt, Post Office draufstichelte. Die Auflage war nicht groß, denn damals auf Mauritius, da brauchte man Briefmarken auch nicht unbedingt. Für 500 blaue und 500 rote berechnete Graveur Barnard jeweils 10 Schilling plus 10 Pfund für die Druckplatte. Wohl nicht ahnend, dass er die teuerste Briefmarke der Welt hergestellt hatte. 18 der millionenschweren Mauritius-Marken sind derzeit in Berlin ausgestellt und das zieht beileibe nicht nur Philatelisten an. Mit einem sprach ich am Rande des Panzerschranks und er ist auch noch Reisejournalist, Wolfgang Windel, Berater der Bild am Sonntag Chefredaktion, über die Verführung auch durch Briefmarken die Welt zu entdecken.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Eigentlich ist es ja nur ein kleines Stückchen Papier, noch nicht mal besonders schön farbig, einfach nur blau oder rot. Und trotzdem ist sie die Königin der Briefmarken, die blaue Mauritius, die rote Mauritius, allein der Name schon Mauritius. Da kommt aber jedem Menschen, der mit Reisen zu tun hat, sofort ein Traum in den Sinn. Und neben mir steht Wolfgang Windel, der Berater der Chefredaktion der Bild am Sonntag, für die Reise auch zuständig. Wolfgang, Sie sind ja selbst ein Philatelist, wie man so schön sagt, der Mensch, der das ganze Leben lang davon träumt, eine Mauritius in der Hand zu halten.
Also Philatelist ist richtig, aber ich habe nie davon geträumt, eine in der Hand zu halten. Vor allen Dingen, ich habe sie schon in der Hand gehalten bei verschiedenen Ausstellungen. Aber mein Ziel ist eher Haiti, also genau auf der entgegengesetzten Seite des Erdballs.
Aber auch schöne Briefmarken bestimmt.
Ja, natürlich, deswegen mache ich das ja. Aber ich bin allerdings auch schon auf Mauritius gewesen, um einmal die Originale auch dort im Land zu sehen.
Das heißt, Sie haben dann wirklich beim Besuch in Mauritius nicht den Schwerpunkt gelegt auf die Traumstrände, auf das türkisfarbene Meer und die schrägen Palmen, sondern auf den kleinen Raum, wo nur einmal alle halbe Stunde für 5 Minuten das Licht angeht, um sich die Mauritius anzugucken.
Ja, als ich dort war, war der Raum noch nicht so, die wurden noch gar nicht ausgestellt, sondern ich musste extra in die Bank gehen und mit dem Verwalter dort sprechen, der hat sie mir dann gezeigt. Aber das Entscheidende war, dass ich nach Spuren des Stechers der Mauritius gesucht habe. Und dann schließlich nach 4 Tagen Recherche das Grab von Monsieur Barnard in einem Zuckerrohrfeld gefunden hatte. Das war für mich die Erfüllung des Urlaubs, weil die Strände allein waren mir einfach zu langweilig.
Und für Briefmarkensammler aus aller Welt ist dieser Grabstein im Zuckerrohrfeld jetzt sozusagen die Walhalla des Briefmarkensammlers.
Also nachdem ich die Geschichte in Bild am Sonntag gedruckt hatte, hatte ich insgesamt mehr als 40 Anrufe, die von mir genau wissen wollten, wo dieses Ding zu finden ist. Das ist nicht ganz einfach und ich gab jeweils den Lageplan raus. Also diese 40 waren zumindest da. Auf der Insel selbst hat man kaum eine Chance, das zu finden. Es sei denn, man geht zu den Menschen in der Bank of Mauritius, der die Zuständigkeit für die Marken dort hat. Der weiß, wo es ist.
Schön. Man sagt ja immer, Menschen, die früh anfangen mit Briefmarken sammeln, denen öffnet sich schon relativ früh die Welt. Ist das wirklich so? Haben Sie schon auch als Kind quasi die Lust an der weiten Welt dadurch gehabt, dass Sie im Album jetzt die bunten Briefmarken aus der ganzen Welt einsortiert haben?
Auf jeden Fall. Bloß ich bin ja schon ein älteres Semester. Unmittelbar nach dem Krieg hatte man also ein paar Marken von Italien und Ähnlichem. Da träumte man schon von. Und als dann die ersten Überseemarken dazu kamen, hatte ich schon davon geträumt, die Länder kennenzulernen. Vielleicht hat es indirekt auch meine Berufswahl mit beeinflusst. Weil danach habe ich sie halt alle kennengelernt, die ich damals im Album hatte.
Gibt es denn da so Vorlieben, dass man sagt, die Länder möchte man vor allen Dingen sehen, wo es schöne, bunte, farbenprächtige Motive gibt?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also gerade die Länder, die viele bunte Marken rausgeben, sind eigentlich Abzockerländer, die nur die Kohle von den Sammlern haben wollen. Das Beste für Sammler sind Länder, die eine sehr zurückhaltende Ausgabepolitik haben. Die Deutsche Post hier gehört leider auch nicht dazu, weil die hat inzwischen auch fast 3000 Marken rausgegeben. Das ist eigentlich keinen Spaß macht, mir diese zu sammeln. Aber Mauritius zum Beispiel, um den Bogen wieder zu schließen, ist eine Insel, die sich durchaus zu sammeln lohnt, aus dem einfachen Grunde, die haben eine sehr zurückhaltende Herausgabepolitik und geben nur Marken raus, die in unmittelbarer Beziehung zu ihrer Geschichte stehen. Also das kann man empfehlen. Nachteil bei der Geschichte ist, man wird dieses Gebiet nie komplett kriegen, weil dazu müsste man auch die rote und die blaue haben, die ja ausgestellt wird. Und da reicht normalerweise ein normaler Lottogewinn nicht aus.
Wenn man das Geld hätte, könnte man wahrscheinlich das ganze Leben lang Urlaub machen in eines der schönsten 5-Sterne-Ressorts plus auf Mauritius.
Zweifellos, ja. Also der Bordeaux-Brief, der Brief, der nach Bordeaux gerichtet war und auf dem die rote und die blaue drauf ist, wurde gehandelt für 5 Millionen Euro. Aber Wolfgang Jakubek, der absolute Mauritius-Experte, schätzt, wenn er jetzt zum Verkauf käme, würde der Preis zwischen 10 und 12 Millionen Euro liegen.
Gerade das Richtige für Airtours-Kunden. Wie ist es eigentlich jetzt, wenn man unterwegs ist? Früher war das ja nun ein absolutes Muss. Man musste Ansichtskarten schreiben. Und ich kann mich erinnern, auch als Kind, man hat immer versucht, die schönsten, buntesten Briefmarken zu finden aus dem Land.
Also das mache ich nach wie vor. Auf jedem Reiseziel, wo ich bin, besuche ich einen Postamt, kaufe das Porto für 10 Postkarten und schicke die an mich. Und teilweise kann man eigene Raritäten noch schaffen. Als ich ganz kurz nach dem Erdbeben in Haiti war, war ich in einem Postamt, und zwar dem einzigen, was noch geöffnet hatte, und fragte, ob die noch Marken hatten. Das hatten sie, und ich verklebte dann tatsächlich 10 Postkarten. Und das waren die ersten Objekte, die nach dem Erdbeben wieder aus dem Lande gekommen sind, und die haben schon einen relativ hohen Wert.
Sind Sie auch jemand, der so durch die Welt fährt und die ungewöhnlichsten Postämter sucht, wo dann ein Stempel drauf ist, den man wirklich nur dort vor Ort bekommen kann?
Nee, also die Zeit habe ich auch nicht, weil ich fahre ja nicht bewusst in Länder, um da Marken zu machen. Man muss es umgekehrt sehen. Wenn ich in Länder bin und die Marken sind okay, nehme ich sie mit. Aber jetzt bewusst deswegen hinzufahren, welche zu kaufen, nicht.
Ich meine, es ist eher so, dass man am Nordkap ist und dann eben den nördlichsten Poststempel hat oder einen Poststempel, der unter Wasser aufgedrückt wird oder solche Geschichten.
Nee, das ist mir zu albern, weil ich bin relativ ernsthaft in der Geschichte, weil ich auch investiere da drin. Also wer ernsthaft sammelt und auch ein Investment daran sieht, hat eigentlich nur die Möglichkeit, Marken bis etwa 1900 zu sammeln. Alles, was danach ist, ist eigentlich Spielerei.
Tja, gut, schauen wir uns jetzt mal die blaue Dame an und die rote, die, wie gesagt, ein bisschen mürrisch zur Seite guckt, aber ist egal bei dem Wert.
Okay, machen wir. Komm.